Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt.
Der Wechsel allein ist das Beständige, sagte schon Arthur Schopenhauer. Ich habe für diese Anmoderation dieses Podcasts jetzt nicht das Zitatenlexikon bemüht, das muss ich hier sagen, sondern der Spruch ist mir dann doch relativ spontan eingefallen. Ja, in dieser Folge der Hörbühne gilt es Abschied zu nehmen von lange Vertrautem am Theater Heilbronn. Intendant Axel Vornamen ist bei mir zum Gespräch, der das Haus 18 Jahre lang geführt hat. Und dies ist übrigens Folge 105 der Hörbühne. Seit 5,5 Jahren darf ich, Katja Schlonski, diese Reihe am Theater Heilbronn moderieren. Mit einem tollen Team und vielen spannenden Einblicken in den Theateralltag und dass dieses Format so erfolgreich war, das haben wir ganz klar auch Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, zu verdanken. Ja, Axel, meine erste Frage, wie fühlt er sich an, dieser doch lange Abschied, den er ja im Grunde schon seit etlichen Monaten vollzieht?
Ach, immer besser eigentlich. Als ich das vor drei Jahren entschieden habe oder vor Jahren entschieden habe, dass ich den Vertrag nur noch um 3 Jahre verlängere bis 2026, konnte ich mich langsam an den Gedanken gewöhnen. Und dann gab es noch mal so eine Phase vor einem Jahr, wo ich mit Wehmut daran dachte, dass es jetzt nur noch ein Jahr ist, dass es jetzt nur noch 11 Monate sind und. Und mittlerweile habe ich mich an den Gedanken gewöhnt und ehrlich gesagt, bin ich jetzt eigentlich froh und freue mich da auf die Zeit danach. Weil ich denke, wir haben hier am Hause vieles gewuppt, viele Dinge verändert, viele Dinge nach vorne gebracht. Und wir können, glaube ich, insgesamt das ganze Team, das ganze Haus auf eine sehr erfolgreiche Zeit zurückblicken.
Also ein Abschied, aber auch ein Neustart für dich persönlich. Was hat sich denn eingelöst von den Erwartungen, mit denen du damals vor 18 Jahren hier angetreten bist?
Naja, ich hatte ja mir damals vorgenommen, ich will mich intensiv mit der Stadt beschäftigen, auch auf die Stadt einlassen, weil mein Credo war ja immer, Stadttheater heißt Theater für die Stadt und nicht fürs Feuilleton, für das Überregionale. Das heißt also, wir haben uns mit der Stadtgeschichte sehr stark auseinandergesetzt, mit der Entwicklung in dieser Stadt und haben versucht, das auch in den Spielplan immer wieder einzuarbeiten mit verschiedenen Projekten, von dem Wohnzeitprojekt ganz am Anfang, über Utopia, über verschiedene andere Projekte, mit denen wir in die Stadt gegangen sind oder mit Stücken, die sich mit dieser Stadtgeschichte auseinandersetzen, wie Hawaii von Chianaccia und so weiter. Und dann war das Spannende für mich, dass ich gemerkt habe, wir schaffen das, sozusagen mit dem Publikum zu kommunizieren, das Publikum für das Theater zu begeistern. Sie haben, glaube ich, auch sehr stark gemerkt, dass wir unser Publikum ernst nehmen, auch was das Feedback anbelangt, auch was die Themensetzung anbelangt, aber dass wir auch da unerschrocken waren, ich sag mal, schwierige Themen auch auf die Bühne zu bringen. Wichtig war mir natürlich auch durch meine Ostsozialisation, durch bestimmte Projekte im Spielplan und Stücke auch ein differenzierteres Verständnis für die DDR-Geschichte zu entwickeln. Dann merkten wir, es gibt einen Bedarf, den wir geweckt haben, gerade auch im Kinder- und Jugendtheaterbereich. Das war toll. Wir haben dann 2014 das Kinder- und Jugendtheater als eigene Sparte gegründet. Wir haben eine riesige Theaterpädagogik aufgebaut. Wir haben 40 Kooperationsschulen. Wir haben verschiedene Festivals gegründet. Das heißt also, in den ganzen 18 Jahren hatte ich immer das Gefühl, es gibt nächstes Jahr etwas Neues zu tun. Und das hat mich total angespornt. Und das war auch der Grund, weshalb ich hier so lange geblieben war. Oder geblieben bin, weil ich immer das Gefühl hatte, man kann noch ändern, man kann noch neue Dinge erfinden, die man für das Theater und für die Stadt entwickeln kann. Oder das waren die Kooperationen auch mit der Experimenta, mit dem Science and Theater Festival, mit dem Autorenwettbewerb und. Also das ließe sich fortsetzen. Ich war ganz erschrocken am Ende der 18 Jahre, als wir uns an das Buch gemacht haben und dann Material zusammengetragen haben, was wir in den 18 Jahren alles gemacht haben. Ich hatte einige Sachen schon gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber das ist das, was mich getrieben hat, die Veränderung und die Möglichkeit, immer Neues zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, vom Publikum gutiert worden. Und das ist auch von der Stadtverwaltung und auch vom Gemeinderat über lange, lange Zeit so getragen worden.
Du hast in all den 18 Jahren hier im Ensemble auch sehr viel Kontinuität gehabt. Also viele der Schauspielerinnen und Schauspieler sind eben mitgekommen zu Beginn der Ära Vornamen. Wie wichtig ist das für dich gewesen, auch dieser Rückhalt und dieses Miteinander im Ensemble, was ja gewachsen ist?
Naja, erstens war das ganz schön, also mit vielen Kolleginnen und Kollegen hierher zu kommen, die also auch für eine ähnliche Auffassung von Theater standen und für die das auch eine Aufbruchssituation war, hierher nach Heilbronn zu kommen. Und für mich spielt halt diese Kontinuität eine große Rolle. Die Stärke eines Theaters besteht immer in dem Ensemble. Für mich war immer der Ensemble-Gedanke ein wichtiger Gedanke, also dass man mit einem Ensemble von Schauspielern zusammenarbeitet, die über einen längeren Zeitraum da sind, mit denen man dann auch gemeinsam sich weiterentwickeln kann, mit denen man gemeinsam sozusagen nach einer Theatersprache suchen kann, mit denen man gemeinsam Erfahrungen machen kann, wo man auch durch Gastregisseure, die man holt, sich weiterentwickeln kann. Also für mich ist das eigentlich nur denkbar, Schauspiel mit einem festen Ensemble, also so diese Gastgeschichten, wo man auch noch mit 2 oder 3 oder 4 oder 5 Leuten arbeitet und der Rest sind Gäste oder die gehen dann wieder nach ein paar Wochen oder Monaten oder so, finde ich schwierig, weil die Qualität des Hauses hat wirklich immer dieses Ensemble ausgemacht und da gibt es einen festen Kern von 5, 6, 7, 8 Leuten, dann gibt es junge Leute, die länger bleiben, als sich das vorgestellt haben, weil sie gesehen haben, dass sie sich als junge Schauspieler oder Schauspielerin weiterentwickeln können, dass ihnen da tolle Dinge geboten werden, also auch mit den älteren Kollegen, sich fachlich weiterzuentwickeln. Und insofern war das für mich auch immer ein Glück, über so einen langen Zeitraum mit einem bestimmten festen Kern von Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. Nur mit denen gemeinsam kann man aus den Erfahrungen der letzten Inszenierung für die nächste aufbauen.
Erinnerst du dich eigentlich noch, wie du die Stadt wahrgenommen hast, als du damals hier angefangen hast?
Ja, ziemlich gut sogar. Also bevor ich mich beworben hatte, habe ich eine Stippvisite nach Heilbronn gemacht. So, weil ich wissen wollte, was ist denn das für eine Stadt? Und ich merkte dann, dass ich nicht so richtig geografisch sicher war, was den Unterschied zwischen Heidelberg und Heilbronn anbelangt. Und irgendwie waren meine Erwartungen etwas anders. Ich habe irgendwie erwartet viel Fachwerk, eine gewachsene Altstadt und war dann doch einigermaßen erstmal erstaunt über das Stadtbild, das ich, wie ich das so kennenlernte, also diese 50er-Jahre-Ästhetik. Und auf der anderen Seite fand ich es aber auch spannend, also dann durch die Sülmer Straßen, durch die Innenstadt zu sehen. Es war irgendwie sehr voll und es war ein unglaubliches Stimmengewirr unterschiedlicher Sprachen. Ich sah, dass dann sehr viele unterschiedliche Nationalitäten unterwegs sind. Das fand ich irgendwie als Mischung für diese Stadt irgendwie total spannend. Und dann war das so etwas, wo ich dachte, das muss man mit berücksichtigen, das muss man mitdenken. Also sowohl dieses Trauma 4. Dezember, was diese Stadt geprägt hat und auch das Bewusstsein dieser Stadt noch heute sehr stark prägt. Und natürlich die, sag ich mal, Zusammensetzung der Stadt, also mit 50, je nachdem, wie man jetzt zuzählen will, 40-60% Menschen mit Zuwanderungshintergrund, wo ich mal dachte, das muss alles irgendwie sich im Spielplan und im Theater thematisch widerspiegeln. Das war so der erste Eindruck.
Und wie hat sich der Blick auf Heilbronn im Laufe der Jahre verändert?
Es hat sich insofern verändert, weil A, die Stadt sich rasant verändert hat, finde ich. Die hat sich rasant entwickelt. Gerade also was so die Entwicklung der Hochschulszenerie anbelangt, was sozusagen das anbelangt, was da an Innovation hier in die Stadt reingekommen ist, wo ich das Gefühl habe, dass die Stadt selber also eine sehr dynamische Stadt ist und prosperiert. Eins war mir noch immer sehr auffällig, dass ich mir das Gefühl hatte, ich komme so als Reingeschmeckter nach Heilbronn und sehe so Qualitäten und tolle Dinge, die diese Stadt zu bieten hat, also ein reiches kulturelles Leben, eine Hochschullandschaft und Potenziale. Und mich das dann manchmal gestört hat, wie die Einheimischen selber ihre Stadt sehen. Also wo ich dachte, da kann man der Stadt mehr zugewandt sein. Also dieses Gebruddel fand ich manchmal sehr verstörend.
Axel, alleine ist man gar nichts. Das hast du unlängst gesagt im Gespräch mit Wolfgang Heim im Talkformat Heimspiel im Salon 3. Aber du hast auch gesagt, einer muss den Ball ins Tor schießen. Und wer dich kennt, der weiß, dass du deine Vorstellungen und Ansichten von Theater in der Regel mit Zähnen und Klauen verteidigst. Was würdest du uns zum Miteinander im Team verraten wollen, im Leitungsteam? Da hatte ja auch in den letzten Jahren jeder seine speziellen Aufgaben, seine Schwerpunkte. Du hast die Tore nicht alleine geschossen, vermute ich.
Nö, ich habe auch nicht mal das Tor alleine aufgebaut. Auch das Tor wurde mit anderen zusammen aufgebaut. Also ich hatte immer eine Vorstellung von Theater und das ist auch noch DDR-Prägung, weil ich da so 2, 3 Intendanten kennengelernt habe, die für mich so mal Vorbild waren. Das war einmal Wolfram vom Deutschen Theater, das war Görne dann später am Dresdner Theater und der legendäre Meyer in Karl-Marx-Stadt. Und das waren alles Leute, die sozusagen für das Theater gelebt haben und die mir immer gesagt haben, sie finden es toll, die Möglichkeit zu haben, Menschen unterschiedlichster Profession, ob Schauspieler, Bühnenbildner, Dramaturgen und alles, was am Theater ist, zusammenzuführen und gemeinsam Theater zu machen. Und das war für mich immer ein ganz wichtiges Moment, also auch bei Personalentscheidung, wer hierher kommt und wie wir herkommen und wie wir miteinander kommunizieren. Manchmal war es ein bisschen schwierig, weil ich da eigentlich immer viel mehr Widerspruch herausgefordert habe, mir gegenüber, als das vielleicht üblich war oder so. Also ich brauche das, ich brauche die Reibung und ich habe mich auch immer als jemand verstanden, der nicht unbedingt der Weisheit letzten Schluss bei jeder Überlegung hat, sondern ich brauche auch Input von anderen, auch Widerspruch, Reibung, wie das so ist. Also wo es einen produktiven Streit gibt, produktive Auseinandersetzung zu Themen gibt, die man setzen will, wie man die umsetzen will und. Das ist so etwas gewesen, was ich versucht habe, über die 18 Jahre zu pflegen und was, glaube ich, auch den Erfolg dieses Hauses mit ausmacht. Also, dass es sehr eigenständige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Hause gibt, die ihre Spielräume haben, aber wo wir uns auch immer auf gemeinsame Ziele geeinigt haben.
Ich möchte 3 Frauen hier im Podcast speziell ansprechen, die in den letzten Jahren das Theater maßgeblich mitgeprägt haben in Leitungsfunktionen. Da ist zum einen Chefdramaturgin Mirjam Meuser, die seit 2018/19 im Haus ist. Sie hat ein Faible für Geschichte. Sie hat diese Projekte gemacht zu den NSU-Projekten oder zu Pershing. Sie hat zu Heiner Müller promoviert. Ich vermute, das hatte ich auch sehr schnell davon überzeugt, sie ans Theater zu holen. Und ihre Passion war dieses Dokumentartheater. Also ich glaube, es war Mirjam, die auch den Kontakt zu Dura Krösinger hergestellt hat.
Ja, sagen wir mal so, Heiner Müller war in gewisser Weise irgendwie ein schöner Türöffner für ein Gespräch, weil ich ja nun bekennender Heiner Müller-Fan bin und hier ja auch verschiedene Inszenierungen gemacht habe und auch schon früher mich sehr intensiv mit Heiner Müller beschäftigt habe, auseinandergesetzt habe, ihn ja auch noch persönlich kennengelernt habe. Also insofern hatten wir dann einen Anknüpfungspunkt, über den sich dann trefflich darüber reden ließ, wie man Theater versteht oder was man von Theater will. Und das ist natürlich bei der Position Chefdramaturgie eine ganz wesentliche Voraussetzung, dass man ein paar Dinge hat, wo man sagt, so will ich Theater, so verstehe ich Theater. Und da ist mir natürlich der Zugriff oder die Auseinandersetzung mit Geschichte und insbesondere auch mit deutscher Geschichte für ein Theater in einer deutschen Stadt also unabdingbar. Und das waren einfach Felder, Themenfelder, in denen wir uns sehr schnell gefunden haben und wo uns auch klar war, dass wir den Spielplan im Großen Haus, Komödienhaus, Box und so weiter und so fort, natürlich auch mit Projekten begleiten wollen, wo wir nochmal sozusagen das, was wir theatralisch aufarbeiten, auf eine andere Art und Weise begleiten können.
Und sie hat ja auch die Kontakte in die Stadt hinein, also zum Stadtarchiv oder zur Experimenta. Sie hat das Science and Theater Festival betreut in den letzten Jahren. Also auch diese Kontakte hat sie sehr gepflegt. Dann ist dann noch Dramaturgin Sophie Püschel, die zur Spielzeit 2017/18 vom Staatsschauspiel Dresden nach Heilbronn gekommen ist. Ich glaube, das war erst ihr zweites Engagement damals. Wir erinnern uns an viele, viele Stückeinführungen. Also die haben alle gemacht, auch Mirjam Meuser. Es gab Theaterfrühstücke, das Format Box at Night oder auch der monatliche Theaterseniorenkreis. Den hat Sophia geleitet. Also diese Nähe zum Publikum war für sie ganz wichtig. Sie hat selber Texte für die Bühne geschrieben oder umgeschrieben. Und als Leiterin Schauspiel seit 2021 war sie auch eine wichtige Brücke zwischen Leitung und Ensemble. Also eine Frau, die sich ja am Theater auch unglaublich entwickelt hat.
Ja, sie war ja, glaube ich, in Dresden auch gar nicht als Dramaturgin engagiert. Das war ihre erste Stelle dann wirklich als Dramaturgin. Und das ist natürlich also auch eine schöne Entwicklung gewesen, die ich auch beobachtet habe. A, die kommunikativen Fähigkeiten, die Sophie Püschel hat, sowohl in das Haus hinein als auch nach außen. Das ist eine Fähigkeit, die ist nicht jedem gegeben, so wunderbar zu kommunizieren und Türen aufzumachen und mit Leuten ins Gespräch zu kommen und komplizierte Sachverhalte so zu erzählen, dass sie für jeden auch nachvollziehbar sind. sind. Und sie ist auch jemand, die immer dafür gesorgt hat, für ein richtig gutes Arbeitsklima, also auch was das Schauspielensemble anbelangt. Das sind alles Momente, die toll sind. Darüber hinaus ist sie in den 8 Jahren ihres Hierseins also auch zu einer tollen Produktionsdramaturgin geworden. Also jemand, der nicht nur in den Vorbereitungen der Inszenierung eine wichtige Partnerin für die Regie ist, sondern auch während des ganzen Probenprozesses. Sie ist jemand, die sehr genau beobachten kann in Proben, eine große Sensibilität hat für Probenprozesse, was da passiert, und auch eine sehr große Fähigkeit hat, zu beschreiben und Feedback zu geben für die Inszenierungsteams. Also was für mich als Regisseur auch mal sehr schön war, wenn jemand auf das, was man gearbeitet hatte, je nachdem wie der Stand war, mit einem fremden Blick drauf zu schauen. Und manchmal ist es natürlich auch wichtig, so einen Kontrollblick zu haben. Sind wir eigentlich noch an dem dran, was wir konzeptionell wollten, oder meandern wir gerade oder wie auch immer. Also das ist eine sehr schöne Arbeit gewesen, und sie war natürlich auch dann sehr stark involviert in die ganzen Textfassungen, die wir gemacht haben zu verschiedenen Stücken. Also wir haben ja auch einige Romanadaptionen gemacht, und da hat sie dann in der letzten Zeit sehr intensiv und eng mit dem Georg Schmiedenleitner auch zusammengearbeitet und schöne Fassungen gemacht von Fabian, Erich Kästner und
Die letzten Tage der Menschheit, Karl Kraus.
Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen.
Du hast ja als Regisseur, das ist eben gesagt, auch immer wieder mit deinen Dramaturginnen eng zusammengearbeitet. Und ich muss schon sagen, die Materialmappen, die sie zu jeder Produktion erstellen und die ich auch immer einsehen durfte, die haben mich schwer beeindruckt. Sowas ist auch nicht selbstverständlich.
Nee, das sind so viele Traditionen oder Dinge, die hier Standard waren im Hause, mit denen ich groß geworden bin als Regisseur. Das war so in meiner Ausbildung als Regisseur am Regieinstitut in Berlin war das immer gefordert. Also selbst wenn wir ein Szenenstudio machten, das nur 4 Seiten lang war, dann mussten wir eine Materialmappe erstellen mit historischen Kontexten über den Autor, über die Inszenierungsgeschichte des Stückes und. Das war immer eine tolle, intensive Voraussetzung oder Vorbereitung, zu der man in gewisser Weise auch gezwungen war. Aber es war dann sehr hilfreich für den ganzen Probenprozess. Und das habe ich auch mit übernommen, mit der Vielfalt und mit den bestimmten Kriterien, die wir da hatten, also historischer Kontext, Autor und so weiter und so fort, sind es auch immer Mappen gewesen, die wir natürlich als Anregung auch ins Spielensemble gegeben haben.
Wie wichtig ist es für dich gewesen, du hast es jetzt immer schon wieder durchblicken lassen, eben auch Talente am eigenen Haus zu entdecken, also in den eigenen Reihen eben auch Talente zu fördern und ihnen aber gleichzeitig auch ein bisschen Beinfreiheit zu geben?
Ich denke, das ist auch meine verdammte Pflicht als Intendant, auch Platz zu schaffen. Das muss nicht alles genauso sein, wie ich das denke oder wie ich mir Theater vorstelle, aber diese Möglichkeiten, diese Spielmöglichkeiten, die muss man eröffnen. Und das ist natürlich dann auch wichtig, weil ich dann merke, dass die jungen Kolleginnen oder Kollegen dann mit dem Haus auch viel stärker verbunden sind und selber sehen, dass sie sich sozusagen freischwimmen können und dass man auch die Chance hat, mal daneben zu liegen, und das muss nicht alles perfekt sein und. Und das finde ich halt wichtig.
Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat das Theater Heilbronn momentan, Pi mal Daumen?
Das ist immer schwierig, weil wir immer so mit Leuten auch arbeiten, die nur zeitweise da sind, wieder weg sind. Das schwankt so, je nachdem, wenn wir die Minijobber im Bereich, also Einlass und sowas mit dazuzählen, sind wir so knapp 200.
Das Ganze ist ja ein großes Getriebe, bei dem alle Rädchen ineinander greifen müssen. Also die Abteilungen, auch die technischen Abteilungen, leisten hier wirklich Großes, oft im Verborgenen. Und ganz nebenbei bilden die Werkstätten am Haus ja auch noch aus.
Ja, das hat hier eine gute Tradition an dem Haus. Erstens, also haben wir fantastische Werkstätten und wir haben tolle technische Bereiche. Also ich will da niemanden hervorheben. Und das war etwas, wo ich dachte, das ist ein Schatz, der gehoben werden kann und muss. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Also wir haben ein großes, unglaubliches Engagement in den ganzen Bereichen. Und das hat aber auch damit zu tun, dass wir immer und ich immer versucht habe zu vermitteln, das Ergebnis, die Premiere, das sind nicht nur die 5, 6, 7 oder 10 oder 12 Schauspieler, die da vorne stehen, die den Applaus verdient haben, sondern das seid ihr alle, die am Bühnenbild gearbeitet haben, im Ton, im Licht, Requisite und jetzt habe ich bestimmt irgendjemand vergessen, also die alle dazu beigetragen haben. Das ist etwas, wo ich sage, das ist eine Kollektivleistung, Theater. Ohne euch andere geht es nicht, bis hin zur Verwaltung und alle anderen.
Die Themen, die sind oft sehr nah am Puls der Zeit, manchmal vielleicht fast visionär, wenn man zum Beispiel an Stücke denkt wie Gott wartet an der Haltestelle, wo es um den Nahostkonflikt geht. Wie viel Nase und Händchen, Erfahrung oder auch Glück ist da drin bei der Auswahl von Stücken, wenn man so einen Spielplan erstellt?
Ich glaube nicht, dass es Glück ist, sondern das hat was damit zu tun. Wir sitzen ja 1,5 Jahre, bevor der neue Spielplan realisiert wird, sitzen wir in der Dramaturgie, also die Dramaturgin und ich zusammen, und wir tauschen uns erstmal aus über Themen, gar nicht über Stücke, sondern über Themen. Was treibt uns um? Und wir haben immer gesagt, wir wollen nur gesellschaftlich relevante Themen hier abbilden. Wir verstehen uns, das ist mein Credo, immer als politisches Theater, so oder so. Und insofern haben wir immer versucht, also auch dann Themen abzugrenzen. Was treibt die Menschen um? Was treibt uns um? Oder was ist sozusagen, was flirrt politisch oder gesellschaftlich in der Luft? Und das haben wir immer aufgegriffen. Und ich glaube, dass man als Künstler, und damit meine ich nicht nur Theaterleute, sondern auch Schriftsteller und andere oder Maler, dass man dafür auch ein Gespür haben muss, was da kommt oder was da passiert. Und dann gab es natürlich also auch so strukturelle Fragen. Und das Haus ist ja vor über 40 Jahren gegründet worden oder aufgestellt worden eigentlich als ein reines Schauspielhaus. Und dann hat man gemerkt, dass aber die Nachfrage hier in Heilbronn ja auch danach ist, also wir wollen auch Musiktheater haben, wir wollen auch das haben, und dass wir eigentlich versucht haben, das Repertoire eines 3- oder 4-Sparten-Theaters abzubilden. Wir haben das zum Teil mit eigenen Projekten gemacht, indem wir kooperiert haben mit dem WKO oder mit Hochschulen und mit anderen Partnern, und zum Teil haben wir das über Gastspiele realisiert. Und da war das natürlich dann auch immer so eine Abwägung, was brauchen wir noch, wie pendeln wir das aus, wie balancieren wir den Spielplan aus. Da gehört also, was holen wir an Musiktheater dazu, was holen wir an Gastspielen im Tanztheater dazu. Aber es hieß natürlich dann auch, wie profilieren wir bestimmte Spielstätten. Also, und dann gab es ja noch den dritten Spielplan, der aber sehr autark lief und wo wir völlig unabhängig von allem anderen waren. Das war der Spielplan des Kinder- und Jugendtheaters. Und das haben wir damals gegründet, wo ich gesagt habe, wir machen nicht irgendwie so, wir malen mit Fingerfarben irgendwie nettes Kindertheater, sondern wo wir gesagt haben, wir wollen für jede Altersgruppe nur Themen aufgreifen, die wirklich für diese Altersgruppe relevant sind, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Was war manchmal auch für die Lehrer anspruchsvoll, sich dann mit Themen konfrontiert zu sehen, um die man eigentlich lieber drumherum gegangen wäre, weil man keine Antworten hat. Obwohl wir gesagt haben, wir haben auch keine Antworten, aber wir können das begleiten über Theaterpädagogik. Und was wir ja mal wollten, und das will ja Theater allgemein, wir möchten zum Diskurs, zum Austausch anregen.
Die Leiterin des Jungen Theaters war dann ab 2021/22 Nicole Buhr, also auch so ein Talent, ist im Grunde am Haus groß geworden ist. Sie war ja schon länger am Haus und hat hier auch Assistenzen, hat alles Mögliche gemacht im Grunde, ne?
Ja, Nicole Buhr ist ja engagiert worden als Regieassistentin fürs Kinder- und Jugendtheater. Dann ist sie mit kleineren Aufgaben betraut worden, dann hat sie eigene Inszenierung gemacht und irgendwann war es dann soweit, wo ich gesagt habe, wollen Sie nicht die Leitung übernehmen. So, und das ist eine Entwicklung gewesen über 3 oder 4 oder 5 Jahre bis dahin. Aber das ist dann auch sowas, wo ich merke, da gibt es ja einige Kolleginnen und Kollegen hier im Hause, die irgendwie als Regieassistent angefangen haben, aber dies oder jenes, die sich hier im Hause weiterentwickelt haben und dann Verantwortung in viel größerem Ausmaß übernommen haben, entweder künstlerisch oder auch organisatorisch.
Wir haben es vorhin schon im Gespräch gehabt, es gab viele Beteiligungsformate am Haus, bei denen sich das Theater eben dann auch in die Stadt hinein geöffnet hat. Die Festivalformate, ob Tanz Heilbronn, die Imaginale, Science and Theater, sind sehr gut angenommen worden. Was würdest du sagen, was wisst ihr nun von diesem Heilbronner Publikum zu berichten? Wie sind sie? Tanzbegeistert sind sie?
Ja, absolut. Als ich hier ankam, gab es ja das Festival nicht, das haben wir ja gegründet, und ich habe dann gesehen, es gab zwar tolle Gastspiele in Sachen Tanztheater, die waren auch zum Teil ins Abo eingebunden, aber da war manchmal, hatte ich den Eindruck, das Abo-Publikum von dem zeitgenössischen Tanztheater, das da war, auch überfordert, um es freundlich zu formulieren. Und daraufhin habe ich entschieden, okay, dann gründen wir ein Tanztheater-Festival aus, lassen das kuratieren. Und da wollen wir das Beste und das Modernste und Zeitgenössischste, wenn es das gibt, überhaupt holen, was es gibt. Eine hohe Qualität, Internationalität. Und fürs Abo holen wir auch weiterhin Tanztheater, aber dann von anderen Häusern, was mehr so in Richtung John Neumeier geht, also Erzähl-Tanztheater und, also wo wir das extra aufgespalten haben. Das war schön, also weil ich glaube, das Abo-Publikum war damit glücklich, weil sie am Tanztheater gesehen auch auf einem hohen Niveau. Und wir hatten aber mit dem Festival dann auch mal eine Möglichkeit, ganz andere Sachen zu zeigen und haben uns da nochmal sozusagen ein neues Stammpublikum für dieses Festival auch erarbeitet. Und dass er nicht nur aus Heilbronn kommt, hier gibt es ja auch eine tolle Tanztheater-Fangemeinde. Die kommen aus Stuttgart, die kommen bei bestimmten Kompanien aus Frankfurt am Main oder auch aus Berlin, aus München, weil wir halt hier auch internationale Kompanien hatten, die in Heilbronn Station gemacht haben. Und das war es in Deutschland. Oder dann vielleicht noch in Frankfurt aufgetreten sind, also die man nur ein-, zweimal in Deutschland sehen konnte, die ansonsten auf der ganzen Welt als Tanztheater unterwegs waren.
Alles folgerichtig. Und würdest du sagen, letztendlich ein Leben fürs Theater?
Letztendlich ja. Ja. Mit vielen immer wieder Fragezeichen. Also es gab auch Zeiten dazwischen, wo ich sagte, warum mache ich das überhaupt? So. Es gab Zeiten, da habe ich gemerkt, Theater ist so toll. Das war gerade zur Wendezeit in der DDR, wo Theater in vielen, vielen Städten eine herausragende Rolle gespielt hat. Also was sozusagen das Ende des SED-Regimes anbelangt, da waren das die Theaterleute, die in den Städten, auf den Theatern, auf der Bühne waren und protestiert haben, Protestresolutionen verlesen haben. Also bis hin zum 4. November, wo diese große Versammlung war von 1 Million Menschen auf dem Alexanderplatz. Und da habe ich gemerkt, also wie dankbar Menschen sind, die ins Theater kamen, dass sie sich bei uns sozusagen mit uns auseinandersetzen konnten über Politik, über dieses Land und so. Also da habe ich gemerkt, wie wirksam Theater sein kann und wie gefragt Theater ist. Danach war es ein bisschen schwierig, weil man musste sich dann neu orientieren. Was mache ich denn? Also sozusagen diese direkte Reaktion, wie wir sie da hatten in dieser besonderen Zeit der Wende, die hatten wir dann erstmal nicht mehr. Aber ich habe gemerkt, dass ich so mit dem Ansatz, dass man sich sozusagen als politisch denkender Mensch einmischt über Theater, dass der einfach der Richtige ist. Und das hat mich dann so getragen, auch über die Jahre.
Kannst du in der Rückschau auf deine Zeit am Theater Heilbronn noch sagen, welches dein Highlight war?
Es gibt mehrere. Es gibt Highlights, also wo ich sage, das waren meine eigenen, ein paar eigene Inszenierungen. Also man hat Lieblingskinder. Und dazu gehört Prozess von Kafka, dazu gehören sicherlich auch Germania 3, Gespenster am toten Mann von Heiner Müller. Dazu zählt auch Woyzeck und dazu zählt jetzt auch Nathan der Weise, also meine Abschlussinszenierung. Und dann gab es natürlich auch tolle Inszenierungen, die andere hier gemacht haben und die ich großartig fand und die ich liebe. Dazu gehören auch die Inszenierungen von Georg Schmiedleitner, die er in der letzten Zeit gemacht hat. Oder auch einzelne Inszenierungen von Uta Koschel oder auch von Alejandro Quintana, um nur einige zu nennen. Oder jemand, der so ein Komödienspezialist ist wie Jens Kerbel oder so. Also es waren immer wieder Dinge da, wo ich sagte, oh, so schön und toll und beglückend kann Theater sein. Das hat mich immer ganz stolz gemacht, dass die hier gearbeitet haben.
Jetzt darfst du an dieser Stelle dein Publikum nochmal ansprechen. Kurz in zwei Sätzen, was würdest du ihnen jetzt so zum Abschluss dieser 18 Jahre sagen wollen?
Ich fand es toll, dass sie so die Reise über die 18 Jahre mitgegangen sind, dass wir unglaublich interessierte Zuschauer hier in der Region haben, die auch total aufgeschlossen sind, also auch was, ich mag diesen Begriff ja nicht, was so schwere Stoffe anbelangt. So. Das finde ich schön. Und das ist so das Schönste gewesen. Und das macht mich dann immer glücklich, wenn man von einzelnen Zuschauern oder so angesprochen wird, die einem dann sagen, ah, wir waren jetzt da und da drin und wir haben jetzt noch tagelang zu Hause oder unter Freunden oder in der Familie diskutiert und gemacht und so. Wo ich sage, ja, dafür machen wir ja Theater. Und das ist schön, wenn da Zuschauer ins Theater kommen und sich damit auseinandersetzen und sagen, es ist toll, wenn Theater uns fordert. Das kann vergnüglich sein und ich bin ja immer der Auffassung, Denken ist das größte Vergnügen, das man haben kann. Ich muss keine Unterhaltungsanstalt haben, aber ich muss begreifen, dass Denken ein Vergnügen ist und das schönste und das vornehmste Vergnügen, was man als Mensch haben kann.
Nun geht die Zeit deiner Intendanz zu Ende und damit eigentlich auch dein Berufsleben. Axel Vornam ohne Theaterkontext. Die Vorstellung fällt mir schwer. Dir nicht?
Nö, im Moment nicht, nein, weil ich habe das jetzt lange gemacht und seit Anfang der 80er Jahre. Und das ist eine lange Zeit und ich lasse jetzt los und ich werde dann irgendwie in dem einen oder anderen Haus ins Theater gehen, mir was anschauen und gucken.
Jetzt kommt einfach eine neue Zeit.
So ist das so. Und da muss man neu sehen, wie man das arrangiert. Also zu Hause ist die Unruhe groß, was meine Frau angeht, wie ich damit klarkomme oder so. Und sie sagt immer, du musst dich vorbereiten auf deinen Ruhestand. Ich sage dann immer, ja, ich lasse es kommen und dann werde ich improvisieren und man muss sehen, wer recht hat. Und vielleicht ist es eine Mischung von beiden, wie es klappt. Ich werde üben als Ruheständler.
Jetzt steht erstmal hoffentlich der erholsame Sommer ins Haus. Für die Zeit danach wünsche ich dir wirklich alles Glück der Welt. Vielen, vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Das möchte ich an dieser Stelle auch noch sagen. Also als Journalistin und vor allem passionierte Radiofrau habe ich hier mit dem Podcast in den letzten 5,5 Jahren wirklich nochmal eine Leidenschaft einbringen können. Und dabei wurde ich von allen ganz großartig unterstützt und wertgeschätzt. Ihnen allen noch einmal sehr herzlichen Dank für Ihr Interesse am Heilbronner Theater. Bleiben Sie treu. Den Hörerinnen und Hörern der Hörbühne wünschen wir einen wunderbaren Sommer. Bis dann. Ihre Katja Schlonski.